Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo, und
Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen und entspannten Sonntag und hoffentlich sitzt ihr an einem trockenen Plätzchen, ist ja ständig am Regnen.
Ich persönlich mag ja dieses Wetter, wenn es so kuschelig wird, also daheim, draußen ist es kalt, und man kuschelt sich dann zu Hause ein und trinkt einen warmen Tee oder sowas. Weißt du, was in 48 Tagen ist?
Bitte sag jetzt einfach unser wohlverdienter Urlaub.
Nein, aber fast genauso gut, denn in 48 Tagen ist schon der erste Advent. Und dieser fällt dieses Jahr genau auf den 1. Dezember. Und das heißt, dass man dann so richtig schön in Weihnachtsstimmung kommen kann, da man dann ja schon das erste Türchen vom Adventskalender öffnen darf. Und dieses Jahr freue ich mich wirklich riesig darauf, da ich schon die ganze Zeit einen Kalender vor mir stehen habe.
Werbung.
Den Probier-Adventskalender von Holy. Darin enthalten sind die 24 leckersten Sorten Holy Energy, Holy Iced Tea und Holy Hydration. Und außerdem eine limitierte, hochwertige Glasflasche. Auf die freue ich mich übrigens schon am meisten und kann es ehrlich gesagt kaum abwarten.
Ja, die Glasflasche. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich mir die letzten Tage da wieder anhören musste. Täglich philosophiert sie darüber, ob es wohl eine außergewöhnliche Flasche ist oder eventuell sogar mit einem Weihnachtsmotiv drauf. Ich sag dann immer, es kommt doch sowieso nur auf die inneren Werte an, sieht man doch an mir, ja? Da kann Holy im Übrigen aber auch glänzen. Denn Holy verzichtet komplett auf Zucker oder irgendwelches andere Gedöns, was kein Mensch braucht. Neben leckeren Eisteesorten bietet Holy auch zahlreiche Energy-Drinks für alle, die fokussiert arbeiten möchten. Und Hydration-Drinks mit hochwertigen Elektrolyten und Mineralstoffen, die sind perfekt für Sport oder wenn ihr mal einen zu viel getrunken habt. Das alles könnt ihr im Holy-Adventskalender in aller Ruhe ausprobieren. Und wer jetzt mit Weihnachten nicht so viel am Hut hat, der kann sich auch einfach mal das Starter-Set Deluxe angucken.
Holy hat aber nicht nur für Einsteiger an Weihnachten was zu bieten, auch an die Hardcore-Fans hat Holy gedacht. Für diese gibt's den Squadventskalender. Dieser enthält exklusive Sorten, 2 Tabs, Proben einer neuen Produktlinie und vieles mehr. Bis zum 3. November könnt ihr ihn euch noch für 144,99 € sichern. Danach kostet er 154,99 €, was übrigens immer noch ein Riesenersparnis ausmacht, denn der Warenwert des Quadventskalenders beträgt eigentlich 240 €.
Ja, und auch mit dem Probier-Adventskalender könnt ihr bis zum 3. November noch ein bisschen Geld sparen. Diesen erhaltet ihr nämlich für 44,99 €, danach kostet er dann 49,99 €. Schnell sein lohnt sich also, denn je früher ihr euch entscheidet, desto günstiger ist der Kalender. Und vergesst nicht, die Kalender sind limitiert.
Genau. Damit ihr noch ein bisschen sparen könnt, während ihr langsam in Weihnachtsstimmung kommt, haben wir euch bei Holy noch ein paar Gutscheincodes klargemacht. Mit dem Code JAHRE5 erhaltet ihr 5 € Rabatt auf eure erste Bestellung. Für alle, die Holy schon kennen und einfach nicht genug bekommen können, haben wir auch noch einen 10%-Code für Bestandskunden. Mit dem Code JAHRE bekommt ihr 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung. Und natürlich gelten die Codes auch für die Adventskalender. So könnt ihr also, wenn ihr schnell genug seid, sogar doppelt sparen.
In den Shownotes findet ihr nochmal den Link, der euch direkt zu Holy führt, sowie alle Gutscheincodes.
Werbung beendet.
Gut, da ich heute einen, ich würde sagen, etwas längeren Fall mitgebracht habe, würde ich direkt reinstarten.
Dann leg mal los. Ich lehne mich zurück und lausche ergriffen.
Es ist der 5. Juni 2005, als gegen 5 Uhr morgens Joe und Rachel Coke durch lautes Hämmern gegen ihre Tür wach werden. Normalerweise ist es um diese Uhrzeit still in Shelby County und die meisten Nachbarn schlafen noch. Als die beiden zur Tür eilen, um nachzusehen, wer für diesen Lärm verantwortlich ist, sehen sie die Tochter ihrer Nachbarin, Nora Jackson, vor der Tür stehen. Die 18-Jährige schreit panisch, »Meine Mutter, jemand ist in unserem Haus eingebrochen!« In der Annahme, dass der Einbrecher noch im Haus ist, schnappt sich Joe, der noch gar nicht klar denken kann, seine Pistole und rennt über die Straße. Als er vor dem Haus steht, hält er noch mal kurz inne. Schließlich hat er eben noch friedlich geschlafen und steht nun bewaffnet vor einem Haus und weiß nicht einmal, was ihn gleich erwartet. In diesem Moment rennt Nora an ihm vorbei und rennt zum Wintergarten auf der Rückseite des Hauses, um sich das Telefon zu holen und den Notruf zu wählen. Währenddessen sieht sich Joe vorsichtig im Haus um. Doch auf den ersten Blick scheint der Einbrecher nicht mehr im Haus zu sein. Er fragt Nora, wo ihre Mutter ist, und sie antwortet, sie ist in ihrem Zimmer. Als er ihr Schlafzimmer erreicht, entdeckt er Jennifer Jackson. Die 39-jährige Mutter liegt nackt auf dem Boden am Fußende des Bettes und ist über und über mit Blut bedeckt. Sofort rennt er zurück zu seinem Haus, um seine Frau Rachel zu holen. Diese hat bereits den Notruf gewählt und übergibt das Telefon ihrer Schwiegermutter Sheila, die mittlerweile ebenfalls zu einem Lärm wach geworden ist. Dann geht Rachel mit ihrem Mann zum Haus ihrer Nachbarin. Dort angekommen, sieht sie Nora im Wintergarten, die immer noch mit dem Notruf spricht und zusammengerollt, wippend und jammernd auf dem Boden kniet. Sie nimmt ihr das Telefon ab und spricht weiter mit dem Notruf. Auf Anweisung des Notrufs geht sie in das Schlafzimmer des Opfers und schaut nach, ob Jennifer Jackson wiederbelebt werden kann. Doch sie erkennt schnell, dass Jennifer tot sein muss. Sie erklärt der Frau am Telefon, dass der Ausdruck auf ihrem Gesicht starr und tot sei. Sie berührt das Opfer nicht und sagt auch Nora und ihrem Mann, dass sie nichts anfassen sollen. Gegen 5.15 Uhr treffen die ersten Polizeibeamten am Tatort ein. Nora rennt sofort auf die Beamten zu und schreit, »Meine Mutter, sie ist hinten!« während sie versucht, zurück ins Schlafzimmer zu rennen. Dabei wird sie von einem Beamten aufgehalten, damit sie sich den Tatort in Ruhe genauer anschauen können. Als sie das Schlafzimmer betreten, müssen sie eine Taschenlampe benutzen, um etwas sehen zu können. Sie entdecken sehr viel Blut direkt vor der Tür, auf dem Bett und auf und um Jennifers Leiche herum. Ohne etwas zu berühren, verlassen sie den Raum und sehen sich im restlichen Haus etwas genauer um. Dabei fällt den Beamten auf, dass alle Fenster und Außentüren verschlossen sind. In der Küche liegt jedoch Glas neben der Tür zur Garage auf dem Boden. Vermutlich hatte jemand das Glas an dieser Tür eingeschlagen, um ins Haus zu gelangen. Die Beamten kehren dann zu ihrem Auto zurück und warten auf das Eintreffen der Spurensicherung. Den Beamten ist zu diesem Zeitpunkt bereits etwas aufgefallen, das sie sehr merkwürdig finden. Trotz dessen, dass es bereits um die 32 Grad sind, trägt die Tochter des Opfers ein langärmliches Hemd. Als nächstes treffen die Sanitäter am Tatort ein und folgen der Polizei ins Haus. Die Sanitäter stellen fest, dass dem Opfer ein Korb über den Kopf gelegt wurde. Zuvor hatte jedoch weder Nora noch ihre Nachbarin diesen Korb beim Notruf erwähnt. Das Opfer weist etliche Stichwunden an Brust, Bauch, Rücken, Nacken und Arme sowie eine Prellung am Kopf und Verletzungen an den Händen auf, die von einem Überlebenskampf stammen könnten. In einer Hand der Leiche finden sie einige blonde Haare. In der Zwischenzeit fragt einer der Polizeibeamten Nora, ob sie eine Ahnung habe, wer den Mord begangen haben könnte. Nora antwortet darauf, »Der Freund meiner Mutter ist ein Arschloch«, aber selbst er würde so etwas nicht tun. In der Zwischenzeit hat sich die grausame Ermordung schnell in der Ortschaft und im Familien- und Bekanntenkreis des Opfers rumgesprochen. Einer der ersten, die am Tatort auftaucht und versucht, Nora Trost zu spenden, ist eine Freundin von Noras Mutter, Genevieve Dix. Nachdem schließlich die Spurensicherung eintrifft, reichen die Beamten Nora ein Formular für die Zustimmung zur Durchsuchung des Hauses. Nora ist überfordert mit der Situation und bittet den Beamten, zunächst mit Frau Dix sprechen zu dürfen, da sie weiß, dass sie Anwältin ist. Das wirkt zunächst sehr verdächtig auf die Beamten. Dix ist erstaunt über die Bitte von Nora und weist sie darauf hin, dass sie keine Strafverteidigerin ist und keine Ahnung von solchen Formularen hat. Doch Nora lässt nicht los und will vor allem wissen, ob die Polizei dann auch ihr Auto durchsuchen kann. Dix erklärt ihr, dass sie früher oder später ohnehin alles durchsuchen werden, spätestens dann, wenn sie einen Durchsuchungsbefehl erhalten. Da sie nun selbst befürchtet, dass sie etwas mit dem Mord zu tun haben könnte, fragt sie Nora, warum sie so besorgt darüber ist. Nora hat dafür eine einfache Erklärung. Sie beichtet ihr, dass sich eine Bong in ihrem Jeep befindet und sie nun Angst hat, dafür Ärger zu bekommen. Erleichtert versucht Dix, sie zu beruhigen und versichert ihr, dass sie nicht glaubt, dass sich die Polizei dafür interessiert. Anschließend fährt sie mit dem Beamten auf die Polizeistation in Memphis, um eine formelle Aussage zu machen. Nora gibt an, am Abend zuvor zum italienischen Festival gegangen zu sein. Anschließend sei sie zu einer Party gegangen und danach habe sie einen Freund besucht. Gegen 0.10 Uhr habe sie zuletzt mit ihrer Mutter telefoniert. Circa 30 Minuten später sei sie dann wieder losgefahren, um Zigaretten zu kaufen und wollte anschließend zu Taco Bell. Dort stellte sie allerdings fest, dass sie ihr Portemonnaie nicht dabei hatte. Nachdem sie ihren Freund angerufen hat, bei dem sie zuvor war, und dieser ihr gesagt hat, dass ihr Portemonnaie nicht bei ihm ist, sei sie nochmal zu der Party gefahren und fand dort schließlich ihre Brieftasche. Anschließend sei sie tanken gefahren, um nach Cordova zu einem Freund zu fahren. Nach einem kurzen Gespräch mit ihm will sie nach Hause gefahren sein. Eigentlich war es ihr Plan, noch einen Freund zu sich nach Hause einzuladen, damit er sich ihre neue Katze ansehen kann. Doch dazu sei es nicht mehr gekommen, weil sie zu Hause die Leiche ihrer Mutter entdeckt hatte. Der Beamte fragt sie, ob sie sich noch daran erinnern kann, ob die Haustür verschlossen war. Nora bejaht dies. Sie habe die Tür mit ihrem Schlüssel aufgeschlossen. Allerdings fand sie es direkt seltsam, dass das Licht im Badezimmer ihrer Mutter an war und die Tür zu ihrem Schlafzimmer offen stand. Normalerweise sei die Tür geschlossen, wenn sie schläft. Sie ging zuerst in die Küche, um ihre Katze zu holen, trat dabei aber auf Glas und bemerkte schnell, dass es auf dem ganzen Boden verteilt war. Dann ging sie in das Zimmer ihrer Mutter und sah sie regungslos und blutüberströmt auf dem Boden liegen. Ihr Gesicht war mit einem Korb bedeckt. Sie nahm mir den Korb vom Kopf, versuchte mit ihr zu sprechen und einen Puls zu finden, fand aber keinen. Da ihre Mutter nicht reagierte, schüttelte sie sie. Aber auch darauf reagierte sie nicht mehr. Anschließend rannte sie zu dem Haus ihrer Nachbarn, um Hilfe zu holen, da sie Angst hatte, dass sich der Mörder noch im Haus befinden könnte. Da die Leiche nackt aufgefunden wurde und es sich möglicherweise um einen Sexualmord handeln könnte, will der Beamte noch wissen, wie ihre Mutter normalerweise zu Bett ging. Nora antwortet darauf, dass sie normalerweise mit einem großen T-Shirt oder in Unterwäsche schlief. Sie erzählt dem Beamten außerdem, dass ihre Mutter einen Freund hatte, beziehungsweise eigentlich gerade von ihm getrennt war. Sie hatte sowas wie eine On-Off-Beziehung zu dem Pastor Mark Irwin. Die beiden haben sich in Vergangenheit auch oft gestritten, allerdings seien es bislang immer nur hitzige Worte und keine körperliche Auseinandersetzung gewesen. Sie erinnert sich aber auch daran, dass sie sich kürzlich ein Feind bei der Arbeit wegen eines Kontos gemacht habe. Ihre Mutter arbeitete als Investmentbankerin. Den Beamten fällt während der Befragung auf, dass Nora ein Pflaster an der linken Hand zwischen Daumen und Zeigefinger trägt und fragt sie, wie es zu der Verletzung gekommen ist. Sie gibt an, dass sie sich die Hand am Freitagabend beim italienischen Festival verletzt habe, als sie stolperte und auf eine zerbrochene Bierflasche gefallen ist. Ihre Mutter habe dann New Skin Pflaster für sie gekauft. Genäht werden musste die Schnittwunde nicht. Dem Beamten reicht diese Erklärung und er bittet Nora nicht darum, die Schnittwunde sehen zu dürfen. Nach ihrer Aussage werden von ihr noch DNA-Proben, einschließlich Haarproben, Blutproben und Speichelproben genommen. Ebenso werden von ihr Fingerabdrücke genommen, um diese mit Spuren am Tatort abgleichen zu können. Routinemäßig werden noch Fotos von ihren Händen, ihren Schuhen und ihrer Kleidung gemacht. Kurz danach bekommt sie ihre Handtasche, ihre Schlüssel und ihr Handy zurück und wird von dem Beamten wieder heimgefahren. Dort wird sie bereits von etlichen Freunden und Verwandten erwartet. Die Gerichtsmedizin stellt fest, dass die Leiche von Jennifer Jackson 51 Stichwunden aufweist, welche vermutlich von einem Messer mit einer 15 cm langen Klinge stammen. Möglicherweise wurden sogar zwei Messer benutzt. Eine Vergewaltigung kann von der Gerichtsmedizinerin jedoch ausgeschlossen werden. Die Tatzeit schätzt sie zwischen 1 und 3 Uhr nachts. Die Art der Ermordung wird als Wutmord eingestuft. Wer auch immer Jennifer Jackson getötet hat, hat ihr einen Weidenkorb über den Kopf gestülpt. Es muss also jemand gewesen sein, der dem Opfer sehr nahe steht und darum ihr Gesicht nicht sehen wollte. Ein Fremder würde so etwas nicht tun. Als die Spurensicherung sich den Tatort genauer anschaut, stellen sie fest, dass etwas nicht stimmt. Wenn man durch die Tür in die Küche einbrechen wollte, wäre der offensichtliche Punkt weiter unten, wo der Knauf und das Schloss sind. Beim genaueren Betrachten entdecken sie ein zweites Schloss, das viel näher an der zerbrochenen Scheibe liegt. Der Täter muss also Kenntnis von dem Schloss gehabt haben. Außerdem waren alle Außentüren, die in die Garage führten, verschlossen. Man hätte also von außen nicht an die Tür in der Küche gelangen können. Die eingeschlagene Scheibe wirkt auf die Ermittler eher inszeniert. Aber Nora hat auch hierfür eine Erklärung. Sie gibt an, dass sich ihre Mutter in Vergangenheit bereits einmal ausgeschlossen hatte und die Glasscheibe einschlug, um so in das Haus zu gelangen. Darum machte sie sich auch noch keine großen Sorgen, als sie über die Glasscherben stolperte. Am Tatort werden sämtliche Spuren gesichert, darunter DNA-Spuren, die sich auf dem Bettlaken befinden. Doch die DNA können sie niemandem zuweisen. Sie können lediglich ausschließen, dass sie von Jennifer oder Nora stammt. Auf der Eingangstreppe finden sie Blutstropfen, die Jennifer zugewiesen werden konnten. Die Ermittler vermuten, dass der Täter die Tatwaffe aus dem Haus trug und Blutstropfen dabei auf dem Boden gelangt sind. Eine erste Untersuchung der gefundenen Haare aus Jennifers Hand ergab, dass das Haar von Jennifer stammen könnte, aber nicht von Nora. Weitere Tests werden nicht durchgeführt. Als nächstes folgt die Befragung von Verwandten, Nachbarn und Freunden der Familie Jackson. Von einer Freundin des Opfers erfahren die Ermittler, dass sie sofort Mark Irwin verdächtigt hat, als sie von dem Mord erfahren hat. Zitat: Die Wahrheit ist, dass ich zuerst an ihn dachte. Es scheint bei ihm zu brodeln wie eine echte unterschwellige Wut und er scheint eine sehr kontrollierende Person zu sein. Die Ermittler finden heraus, dass Irwin Jennifer in der Nacht des Mordes angerufen hatte. Als sie Irwin befragen, gibt dieser an, dass die beiden sich zwar getrennt haben, allerdings noch ein sehr gutes Verhältnis zueinander hatten und sich noch regelmäßig getroffen haben. Er gibt auch zu, dass er sie in der Mordnacht noch angerufen hat. Allerdings will er wieder aufgelegt haben, bevor sie ans Handy gehen konnte, da er merkte, wie spät es schon war und er es als unhöflich empfand, noch so spät anzurufen. Ein richtiges Alibi für die Tatnacht hat er nicht. Er gibt an, zu der Zeit bereits geschlafen zu haben und erst gegen 7 Uhr morgens wieder aufgestanden zu sein. Die nächsten Tage ruft Irwin immer wieder bei der Polizei an und erkundigt sich nach dem Ermittlungsstand. Dies kann in zwei Richtungen bewertet werden. Entweder hat er tatsächliches Interesse und ist besorgt, oder aber er ist der Täter und will wissen, was die Polizei bereits weiß. Da die Ermittler jedoch keinerlei Beweise finden, die ihn mit dem Mord an Jennifer in Verbindung bringen, wird er als Verdächtiger schnell ausgeschlossen. Hingegen gibt es eine Person, deren Verhalten ihn von Anfang an sehr seltsam vorkam. Nora Jackson, Jennifers 18-jährige Tochter. Kriminalbeamten untersuchen Noras Mobilfunkaufzeichnungen und stellen ein verdächtiges Muster fest. Nora schien von ihrem Handy regelrecht besessen zu sein. Sie nutzte es quasi den ganzen Tag und schaltete es nie aus. Aber in dieser Nacht zwischen 1 und 3 Uhr morgens wurde es nicht genutzt. Es war ausgeschaltet. Bei der Befragung von Freunden und Verwandten von Nora zeichnet sich ein eher angespanntes Verhältnis zwischen Tochter und Mutter. Es soll immer wieder Streit gegeben haben, weil Nora lieber auf Partys ging und Drogen nahm, statt sich auf die Schule zu konzentrieren. Ihre Mutter soll ihr sogar gedroht haben, sie auf ein Internat zu schicken, wenn sie ihr Verhalten nicht ändert. Zudem berichtet die Nachbarin von einem lauten Streit, den sie mitbekommen hatte. In diesem soll es um Geld gegangen sein und Nora soll ihre Mutter aufgefordert haben, ihr das Geld zu geben. Auch ein Freund von Nora berichtet von einem angespannten Verhältnis und gibt an, dass Nora ein paar Stunden vor dem Mord Folgendes auf der Party gesagt haben soll. Meine Mutter ist eine Schlampe und sie soll zur Hölle fahren. Damit konfrontiert, beharrt Nora jedoch darauf, dass die Polizei ihre Beziehung zu ihrer Mutter völlig falsch einschätzt. Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis zueinander, sagt sie. Das Zitat ihrer Freundin sei lediglich eine gewöhnliche Äußerung eines wütenden Teenagers. Sie war zu dem Zeitpunkt wütend auf sie, weil ihre Mutter wollte, dass sie wieder nach Hause kommt. Auch Noras Onkel belastet sie schwer. Er sagt aus, dass Nora kurz vor dem Mord ungewöhnlich interessiert daran schien, was sie erben könnte, wenn Jennifer stirbt. Zitat: Jennifer sprach davon, dass Nora gut versorgt sein würde, wenn ihr etwas zustoßen würde und dass sie eine Lebensversicherung hatte. Eigentlich hatten Jennifer und Nora Jackson immer ein gutes Verhältnis. Fast so wie beste Freundinnen. Nora wuchs mehr oder weniger ohne ihren Vater auf, da sich ihre Mutter und ihr arabischer Vater Nasmi Hassanieh kurz nach der Geburt von Nora scheiden lassen haben. 2003 wurde er in dem Lebensmittelladen, der ihm gehörte, getötet. Er wurde knapp außerhalb der Reichweite der Überwachungskamera erschossen. Die Polizei sprach von einem Attentat. Das Videoband des Mordes zeigt, dass es sich nicht um einen einfachen Raubüberfall handelte. Die Person, die ihn ermordet hat, hat gezielt nach etwas in seinem Büro gesucht. Gefasst wurde der Täter niemals. Eine Freundin des Opfers äußert die Vermutung, dass Jennifer vielleicht unwissentlich Ziel von Nasmis Feinden wurde. Vielleicht hatte er jemandem Geld geschuldet und diese Leute glaubten, dass Jennifer das Geld haben könnte. Immerhin hatte sie nach seinem Tod die Kontrolle über seinen Nachlass. Die Ermittler schauen sich auch diesen Fall genauer an, können jedoch keinerlei Verbindung herstellen. Hinzu kommt eine weitere Zeugenaussage, die Nora schwer belastet. Ein Freund von ihr gibt an, dass er einen Anruf von ihrer Festnetznummer erhielt. Sie legte allerdings sofort wieder auf und rief ihn dann nochmals von ihrem Handy aus an. Zu dem Zeitpunkt, zu dem Nora bei ihrer Aussage angegeben hat, unterwegs gewesen zu sein. Nora wird schließlich mehr und mehr zur Hauptverdächtigen. Es häufen sich immer mehr Indizien, die dafür sprechen, dass es sich bei Nora um die Mörderin ihrer Mutter Jennifer Jackson handeln könnte. Unter anderem auch die Verletzung an ihrer Hand. Während sie den Beamten bei ihrer Aussage erzählte, dass es sich die Verletzung durch einen Sturz auf eine zerbrochene Glasflasche zugezogen hatte, verändert sich die nächsten Tage ständig die Version, die sie ihren Freunden erzählt. Mal ist es ein Sturz auf die Glasflasche, dann wieder eine Verletzung, für die ihre Katze verantwortlich sein soll, und zuletzt will sie sich an einer Herdplatte verletzt haben. Dix erzählt sie sogar zwei verschiedene Versionen. Als sie Nora darauf anspricht, reagiert sie defensiv und gibt plötzlich die depressive, trauernde Tochter, die nicht mehr leben will. Ebenso kann sich keiner ihrer Freunde, die an dem Abend dabei waren, daran erinnern, dass Nora sich verletzt hatte. Sie soll auch an diesem Abend gar nicht so betrunken gewesen sein, wie sie es dem Beamten gegenüber glaubhaft machen wollte. Außerdem stellt man fest, dass sie der Polizei einen Zwischenstopp verschwieg. Bei der Durchsuchung ihres Jeeps finden die Beamten eine Tüte von Walgreens, gefüllt mit Verbänden, Peroxid und Dingen, die man zum Säubern einer Schnittwunde verwendet. Die Quittung wurde um 4.04 Uhr ausgestellt. Die Ermittler fahren also zu dem Geschäft und lassen sich die Aufnahme der Überwachungskamera zeigen. Auf diesen ist Nora zu sehen, wie sie sich verhält, als sei die Wunde noch frisch und nicht, wie von ihr angegeben, vom Abend zuvor. Auf dem Video ist zu sehen, wie Nora das Papierhandtuch von der Verkäuferin entgegennimmt und sich die Wunde abtupft. Als die Beamten sie damit konfrontieren, gibt sie an, dies verschwiegen zu haben, weil sie Angst hatte, sie würde dann noch mehr verdächtigt. Außerdem habe sie befürchtet, dass herauskommen könnte, dass sie während der Fahrt Gras rauchte und sie ihren Führerschein verlieren könnte. Ebenso war es sehr verdächtig, dass sie trotz der Hitze ein langärmliches Hemd trug. Doch dafür hat sie schnell eine Erklärung parat. Sie sagt, dass sie so gut wie immer langärmliche Shirts trägt, da sie sich aufgrund ihrer Armbehaarung unwohl fühlt. Diese sei wegen ihrer arabischen Gene ihres Vaters sehr stark ausgeprägt. Sie sagt, dass sie sogar oft mit langärmeligen Shirts an den See geht. Ein weiterer Hinweis ist, dass sie den Notruf auf die Frage »Wurde auf ihre Mutter geschossen?« sofort mit »Nein« antwortete. Woher sollte sie das wissen? Ein normaler Mensch hätte unter diesen blutigen Bedingungen nicht erkennen können, ob es sich um Messer oder Schusswunden handelt. Die Ermittler gehen davon aus, dass Nora und ihre Mutter zuvor einen heftigen Streit gehabt haben müssen und Nora anschließend durchgedreht ist und ihre komplette Wut auf einmal entladen haben muss. Habgier könnte ebenso eine Rolle gespielt haben, da sie laut ihren Verwandten über die Lebensversicherung ihrer Mutter Bescheid wusste und gezielt nach ihrer finanziellen Situation gefragt hat. Durch den Tod ihrer Mutter würde Nora 1,5 Millionen Dollar erben. All dies reicht den Ermittlern aus, um Nora Jackson am 29. September 2005 zu verhaften und wegen Mordes zweiten Grades anzuklagen. Der Prozess beginnt am 9. Februar 2009 im Shelby County Criminal Justice Center in Memphis. Obwohl die Staatsanwaltschaft so gut wie keine wissenschaftlichen Beweise gegen sie hat, ist sie davon überzeugt, dass Nora ihre Mutter hasste, in jener Nacht ausrastete und sie in einem Wutanfall tötete. Bei dem zweiwöchigen Prozess handelt es sich um einen reinen Indizienprozess. Es werden mehr als 40 Zeugen geladen und fast 400 Beweisstücke aufgeführt. Unter den Zeugenaussagen sind auch Verwandte und Freunde von Nora, die ein positives Bild von dem Verhältnis zu ihrer Mutter zeichnen. Sie geben an, dass sie keinerlei Geheimnisse voreinander hatten und Nora immer für ihre Mutter da war, sobald sie sie brauchte. Die Mutter ihrer besten Freundin sagt vor Gericht, Nora war so oft zu Besuch, sie hat praktisch bei uns gelebt. Hätte Nora eine dunkle Seite gehabt, hätte ich das gemerkt. Irgendetwas hätte mich aufhorchen lassen, aber es gab keine rote Fahnen. Niemals. Noras Verteidigerin argumentiert, dass genau die Beweise, die die Polizei als Beweis für Noras Täterschaft anführt, in Wirklichkeit das Gegenteil beweisen könnten. Insbesondere ein Foto von Noras Schnittwunde. Zitat: Was meiner Meinung nach auf diesem Foto auffällt, sind die makellosen Nägel. Die Nägel meiner Mandantin waren nicht blutig, sie waren nicht eingerissen, sie waren nicht abgesplittert, Sie sahen aus, als hätte sie mit Papier hantiert und nicht ein brutales Verbrechen begangen. Sie wurde von Kopf bis Fuß fotografiert und es gibt keine Verletzungen, es gibt keine blauen Flecken. Es sieht nicht so aus, als wäre sie in einem Nahkampf verwickelt gewesen. Wenn das so ein heftiger Kampf war, hätten Sie da nicht erwartet, dass Nora mehr Wunden hat? Ebenso erklärt sie, dass die Theorie, Nora habe die Tatwaffe zu ihrem Auto getragen und anschließend entsorgt, nicht stimmen kann. Schließlich fand man ihrem Auto keinerlei Blutspuren von Jennifer. Weiter kritisiert sie die Ermittlungsarbeit. Bei der gefundenen Haarsträhne konnte man zweifelsfrei nachweisen, dass es sich nicht um die Haare ihrer Mandantin handelt. Man hatte sich allerdings so sehr auf Nora als Täterin fixiert, dass dieses Beweismittel nicht weiter untersucht wurde. Und das, obwohl die Haare zum Täter oder zur Täterin führen könnten. Sie legt außerdem Beweisfotos vor, auf denen eine Katze am Tatort zu sehen ist. Diese Katze ist die ganze Zeit frei rumgelaufen und hätte somit sämtliche Spuren vernichten können. Sie will den Geschworenen damit zeigen, dass die Ermittlungsarbeit von Anfang an sehr schlampig verlaufen ist. Zuletzt weist sie darauf hin, dass auf zahlreichen sichergestellten Beweisstücken keine DNA-Spuren von Nora zu finden sind. Weder auf dem Kissen, der Bettdecke, dem Tritthocker, der Tasche oder dem Laken. Stattdessen wurde eine andere DNA gefunden, die nicht weiter überprüft wurde. Es dauert 9 Stunden, bis die Geschworenen sich entscheiden. Sie befinden Nora des Mordes zweiten Grades für schuldig. Nora Jackson wird am 27. März 2009 zu 20 Jahren und 9 Monaten Haft ohne die Möglichkeit der Bewährung verurteilt. Nachdem Nora Jackson fast ein Jahrzehnt im Gefängnis verbracht hatte, gewährte der oberste Gerichtshof von Tennessee ein neues Verfahren. Das Gericht stellte im August 2014 fest, dass die Staatsanwaltschaft ihrem Verteidigungsteam Beweise vorenthalten hatte und in ihrem Schlussplädoyer gegen ihr Recht auf Schweigen verstoßen hatte. Ein Zeuge, der gegen Nora ausgesagt hatte, meldete sich später schriftlich und zog seine Aussage zurück. Er begründete seine Falschaussage damit, dass er unter Drogeneinfluss gestanden habe. Dies wurde der Verteidigung niemals mitgeteilt. Beim Schlussplädoyer schrie die Staatsanwaltschaft Nora Jackson an und fragte: "Sag uns einfach, wo du warst. Das ist alles, worum wir dich bitten, Nora." Damit hatte er gegen ihr Recht auf Schweigen verstoßen. Somit steht Nora ein neuer Prozess zu. Dies lehnt sie allerdings ab, da ihr ein sogenanntes Elford-Plädoyer angeboten wird. Damit beteuert sie weiterhin ihre Unschuld, erkennt aber an, dass die Staatsanwaltschaft genügend Beweise hatte, um Anklage zu erheben und sie zu verurteilen. Nora Jackson wird am 7. September 2016 freigelassen und beteuert nach wie vor ihre Unschuld. Sie zieht zunächst nach Memphis zu einem Freund der Familie. Später lebt sie in Nashville mit ihrer Lebensgefährtin zusammen. Für ihr Studium zieht sie anschließend nach New York. Ihr Traum ist es, später im Bereich des Strafrechts zu arbeiten und insbesondere weibliche Gefangene zu unterstützen. Sie träumt auch davon, irgendwann eine eigene Familie zu gründen. Doch im Juli 2022 wird Nora erneut in Kentucky verhaftet, nachdem sie zugegeben hatte, Kokain, Marihuana und verschreibungspflichtige Medikamente zu besitzen. Leider gibt es keine öffentlichen Informationen über ein mögliches Gerichtsverfahren oder eine Inhaftierung.
Okay. Also als allererstes das mit diesem Korb über dem Kopf der Leiche. Mhm. Was ich jetzt irgendwie unlogisch finde, ist, wenn ich jetzt, ich komme nach Hause, finde meine Mutter erstochen vor, dann laufe ich da logischerweise hin. Aber ich muss doch ihr Gesicht sehen, um zu gucken, wie geht's dir denn? Also ich würde doch nicht, wenn du jetzt irgendwo liegst und hast was über dem Kopf, würde ich dich doch nicht fragen, hallo, wie geht's denn? Würde dir gar nicht den Kopf freilegen, ja, damit ich dir...
Hat sie doch in ihrer Aussage gesagt, sie hat doch den Weidenkorb erstmal weggezogen.
Ach so, und dann hat sie ihn wieder drüber gemacht.
Das ist nämlich die Frage, das habe ich mir auch notiert, das wurde niemals aufgeklärt. Sie gibt in ihrer Aussage an, sie hatte, als sie aufgefunden hatte, diesen Korb über den Kopf. Ich habe sogar das Gerichtsprotokoll, ich habe 54 Seiten Gerichtsprotokoll komplett von A bis Z durchgelesen. Sie hat ja auch in ihrer Aussage gesagt, dass sie ihr den Korb vom Kopf abgenommen hat. Das erklärt auch, warum die Nachbarin dann direkt ihr Gesicht sehen konnte und ihr Gesichtsausdruck auch als starr und halt definitiv tot beschrieben hat. Ich weiß allerdings nicht, wie die Sanitäterin sie dann plötzlich wieder mit dem Korb auf dem Kopf auffinden konnte. Das wurde nirgendwo wieder erwähnt. wie es dazu kam, weil eigentlich hieß es ja, dass die Polizeibeamten halt dafür Sorge getragen haben, dass die Tochter eben nicht nochmal an den Tatort darf und zu ihrer Mutter rennt. Also ich kann mir nur vorstellen, dass irgendjemand der Anwesenden so, wie du es halt auch aus den Filmen kennst, ne, um halt die Hinterbliebenen halt so ein bisschen ja zu schützen, dass man dann halt das Gesicht der Opfer dann halt verdeckt. Weißt du, was ich meine? So in etwa kam es mir vor, aber es wurde nicht gesagt, wer das gemacht hat.
Ja, aber das ist richtig. Nur das würde ja dann nicht dazu passen, dass sogar die Nachbarin gesagt hat, geht da jetzt nicht mehr rein, bleibt da weg.
Richtig.
Das würde nicht passen.
Ja. Die Nachbarin hatte ja auch geguckt, dass keiner mehr reinkommt.
Ja, es ist ja auch nicht schlimm. Ich kann ja auch zur Polizei sagen, hier, selbstverständlich bin ich zu der Frau hingelaufen, hab geguckt, hab die bewegt, hab die angefasst, ja. Dann haben sie meine Fingerabdrücke hier, ich war da natürlich dran.
Richtig,
ja,
genau.
Ist ja auch mehr als richtig.
Ja.
Dann auch die Tatsache, also meine Mutter liegt brutalst ermordet oben in ihrem Schlafzimmer und ich mache mir Gedanken darüber, dass die Polizei eine Bong in meinem Auto finden könnte. Also das wäre mir in dem Moment sowas von egal. Also da könnten die alles finden.
Ja, gut, ich weiß nicht, wie man in so einer Schocksituation tatsächlich reagiert. Ne? Also es ist immer schwer zu sagen. Bei ihr war es nun mal so, sie stand in, also wenn man ihrer Aussage glaubt, stand sie ja zu diesem Zeitpunkt quasi auch noch unter Drogen. Und wie du dann halt panisch reagierst, sie war auch komplett übernächtigt, das darfst du auch nicht vergessen. Es war, sie hat die ganze Nacht durchgemacht gehabt. Sie war so müde, dass sie sogar auf dem Weg zum Polizeipräsidium ist sie im Auto eingeschlafen.
Ja gut, das kann halt auch sein, weil man dann so gestresst ist, der Kopf dann auch irgendwann nicht mehr kann.
Richtig. Und da, was einem da für Sachen durch den Kopf geht, da möchte ich jetzt auch gar nichts irgendwie so negativ ankreiden oder sagen, das war jetzt irgendwie merkwürdig oder so. Ebenso wurde ihr zum Beispiel vorgeworfen, dass sie schon am nächsten Tag dann vorschlug, ja, wollen wir irgendwie auf eine Party gehen oder ins Kino? Dass sie dann mehr oder weniger so gar nicht trauerte, sondern direkt wieder an Party gedacht hat. Aber das ist halt auch wieder so eine Sache. Natürlich finde ich es jetzt aus der Sicht betrachtet auch merkwürdig und auffällig. Aber jeder Mensch geht ja anders mit Verlust um. Ja, kann ja auch gut sein, dass es so ihre Bewältigungsstrategie war, weiter feiern, gerade wenn sie sowieso drogenabhängig zum Beispiel war, weiter feiern und bloß den Schmerz vergessen.
Ja, auch die Tatsache, dass da als mehr oder weniger Beweis aufgeführt wurde, die trägt lange Ärmel.
Ja, es wurde gesagt, sie wollte damit mögliche Verletzungen verstecken. Das war halt schon sehr auffällig, wenn du bei 32 Grad halt was Langärmiges trägst, dann fragt sich natürlich jeder, warum. Ich finde aber, sie konnte ja eine schlüssige Erklärung dafür abliefern, auch wenn ich jetzt zum Beispiel auch Fotos von ihr vorliegen habe, wo sie dann halt eben nichts Langärmiges trägt. Aber es wurden ja auch Fotos von ihr gemacht. Sie wurde ja untersucht.
Das wollte ich gerade sagen, ja. Also es war ja alles möglich. Also,
es war alles möglich. Und das ist halt auch noch so die Sache. Der Beamte, der sie da auch befragt hat, dieses Verhalten, er fragt nach der Wunde, die sie da hat, will sie aber nicht sehen. Aber im Nachhinein wird sie dann als Vorwurf ausgelegt. Ja, dann untersuch das doch mal bitte. Weißt du, wann es untersucht wurde? Ich weiß nicht, was da für ein Zeitraum dazwischen war, aber es müssen ein paar Wochen gewesen sein. Und da kam sie wohl, das habe ich jetzt alles nicht mit drauf gehört. Ich hätte noch so viel Einzelheiten, aber ich wollte nichts Verwirrendes noch mit reinbringen. Sie war wohl im Krankenhaus. Und zwar in einem Krankenhaus, ja, für psychische Probleme oder Drogenmissbrauch. Und deswegen, es ist nirgendwo vermerkt, weshalb sie im Krankenhaus war. Durfte man ja nicht, ärztliche Schweigepflicht und so. Also es wussten nicht einmal die Beamten. Aber ich gehe mal stark davon aus, weil es ja wie gesagt auch eine Einrichtung bei Drogenmissbrauch ist, dass sie wegen ihrem Drogenkonsum da reingekommen ist. Und erst da wurde sie körperlich nochmal genauer untersucht. Man hatte das vorher komplett vermasselt. Also, und das verstehe ich nicht, wie man so verkacken kann. Und dann im Nachhinein aber trotzdem versuchen, ihr daraus einen Strick zu ziehen, wenn man selber versagt hat bei der Ermittlungsarbeit.
Ja, wie gesagt, ich finde das halt alles ein bisschen komisch. Halten wir es mal so fest. Die kann das durchaus gewesen sein.
Ja.
Ich muss aber auch dazu sagen, dass es auch durchaus sein könnte, dass sie es nicht war.
Genau.
Weil da gab es diesen Pastor, mit dem ja offenbar auch zwischendurch mal Streit war, was ja auch komisch war. Ja, ich habe sie angerufen, habe dann aber gesehen, oh, es ist schon zu spät, ich habe wieder aufgelegt.
Mhm.
Irgendwie auch eine ganz komische Aussage.
Ja.
Dann ist es so, dass diese ganze Ermittlung, also auch dieser ganze Prozess, das ist ein reiner Indizienprozess, der geht dann nur über 2 Wochen. Wenn ich also Indizienprozesse hier in Deutschland sehe, wo wirklich nicht so richtig klar ist, was ist, die gehen teilweise über 4 Jahre, bis die da mal halbwegs parat kommen, vor allen Dingen, wenn so eine Anklage im Raum steht. Das fand ich alles ein bisschen komisch irgendwie. Also wie gesagt, ich halte fest, sie könnte das gewesen sein. Im Drogenrausch, im Streit, keine Ahnung, war aber halt auch ein ziemlich heftiger Overkill, muss ich sagen, also 50 Stiche. Schon heftig.
Könnte man genauso begründen, dass dieser Wutmord so heftig war, weil sie vielleicht sogar unter Drogeneinfluss stand. Kann man ihr genauso auslegen. Das Ding ist, ich bin komplett bei dir. Ich muss auch sagen, ich habe ja so viel zu diesem Fall gelesen und ich bin nach wie vor komplett unschlüssig, ob sie schuldig ist oder nicht. Sie könnte es gewesen sein, sie könnte es ebenfalls nicht gewesen sein. Fakt ist aber, dass sie niemals hätte verurteilt werden dürfen, weil es einfach nicht ausreichend Beweise gab und man sagt ja nicht umsonst, im Zweifel für den Angeklagten. Und ich fand das so krass, dass die Geschworenen so entschieden haben. Also das ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich persönlich bin jetzt auch noch ein bisschen mehr beeinflusst als du. Ich bin trotzdem immer noch unschlüssig, obwohl ich mehr beeinflusst wurde. Denn ich habe auch die originale Aufnahme gehört von dem Notruf, den sie abgesetzt hat. Und es ist unfassbar, wie aufgewühlt, am Boden zerstört, hysterisch sie rüberkam. Also es wirkte wirklich zu 100% echt. Wenn das gespielt war, ist sie die beste Schauspielerin, die ich je erlebt habe, weil ich wirklich Gänsehaut bekommen habe bei diesem Anruf. Aber dennoch sage ich, trotz dessen, dass ich das gehört habe, nicht, dass sie definitiv unschuldig ist, weil einfach so vieles dafür spricht, dass sie es gewesen sein könnte. Ich habe mir noch ein paar Punkte notiert. Zum Beispiel wurde ihr auch negativ ausgelegt, dass sie den Nachbarn holt, also Hilfe holt, weil sie ja Angst hat, dass sich der Einbrecher noch im Haus befinden könnte, rennt aber als Erste die Tür rein. Also wartet nicht, bis er mit der Waffe vorangeht. Nee, sie rennt selber. Da muss ich sagen, ja, gut, kann ja negativ ausgelegt werden, aber auch hier haben wir wieder eine absolute Schocksituation. Du raffst gar nicht, was du tust in diesem Moment.
Ja, ich finde halt auch so Verhalten von Menschen, die jetzt einen anderen Menschen verloren haben. Natürlich kann man das ein bisschen beurteilen, das ist klar. Es gibt ja auch Verhaltensweisen, wo man sagt, okay, das ist jetzt schon ziemlich komisch hier. Aber ob das jemand jetzt erst Angst hat und dann trotzdem vorne wegrennt, das wäre jetzt für mich was, wo ich sage, okay, gut, das kann ich jetzt nicht negativ belasten. Vielleicht hat sie gedacht, ja gut, der ist ja mit der Knarre hinter mir, wenn was ist, dann schießt er halt. Also das würde ich jetzt noch nicht mal so als negativ beurteilen. Wir bekommen bestimmt wieder tausende von Zuschriften. Jetzt ihr haltet immer zu den Bösen und denen ist mir aber auch jetzt egal. Aber das hier ist wirklich für mich sehr, sehr komisch alles. Ja. Natürlich hat die halt auch, es ist halt auch schwierig, wenn ich jemanden etwas frage und der für alles immer sofort eine Erklärung hat.
Ja.
Ohne dass der überlegen muss, ohne dass der mal sagen muss, hier muss ich kommen, oder weiß ich nicht, habe ich halt so gemacht. Nein, es gibt immer eine klare Erklärung, warum sie das gemacht hat. Gut, vielleicht war es wirklich so, weil es halt echt so ist. Oder man kann natürlich auch dann sagen, okay, vielleicht hat sie sich das auch alles zurechtgelegt, weil sie wusste, da wird so hundertprozentig nachgefragt. Man weiß es nicht.
Ja, wie die Beamten ja schon gesagt haben, das wirkte halt alles komplett inszeniert auch, dass sie dann auch absichtlich nochmal tanken gefahren ist zu Taco Bell und so und dass sie dann halt die Belege dafür hatte und vorlegen konnte. Blöd war es dann halt eben, dass sie genau für den Zeitraum, wo ja die Gerichtsmediziner den Tod festgestellt hat, dass sie dafür eigentlich nicht wirklich ein Alibi hatte. Und dann ja auch noch der Anruf vom Festnetz aus kam, da kann man ebenso gut sagen, ja, es spricht auf jeden Fall dafür, dass sie in der Zeit zu Hause war und dass sie gelogen hat. Oder aber jemand hat das Telefon genommen, hat irgendwie Wiederwahltaste gedrückt und versehentlich die letzte angerufene Nummer angerufen. Ist es dann ein heftiger Zufall, dass sie kurz darauf diesen Typen wirklich per Handy anruft? Ja, also das ist wieder so ein Ding, wo ich sage, ja, sie muss es eigentlich gewesen sein. Es gab aber auch, und jetzt nochmal die Sache, also ein erheblicher Grund, wo ich sehe, okay, da gab es ein Mordmotiv, wäre ja Habgier gewesen. Dazu sei aber gesagt, dass sie wohl an sich starke Probleme mit der Familie hatte, teilweise. Also die Familie war wohl größer mit etlichen Tanten und Onkeln und so. Und es gab wohl oft Streitigkeiten wegen dem Finanziellen, vor allem halt auch eben wegen dem Erbe. Und sie hatten generell ein Problem mit ihr, laut ihrer Aussage, weil sie eben halbe Araberin war.
Ja, das kommt auch noch dazu. Ich muss nur kurz auf das, was du vorher gesagt hast, nochmal eingehen. mit den Belegen da von Taco Bell und so. Aber Tatsache ist, sie hat die Belege ja nun mal gehabt. Sonst könnte ich ja jedem, der ein Alibi vorlegt, sagen, ja, das hast du ja nur gemacht, weil du damit du dann einen Beleg hast. Du, kannst, ja, du genau. warst das trotzdem. Ja. Das ist doch Quatsch. Ich meine, das ist doch nun mal das Prinzip von einem Alibi, dass ich irgendetwas vorlege.
Achtung, jetzt kommt Ironie. Es ist doch klar, dass sie es war, wenn sie Quittungen hat und ein Alibi vorlegen kann. Aber der Typ, der währenddessen geschlafen hat, der kann es nicht gewesen sein.
Nein, ich sag nur, ich finde das halt alles gut. Vielleicht hatte der wieder den, der, ja, das ist ja ein Pfarrer, um Gottes Willen, der das wird.
Genau.
Ich weiß es nicht. Ich will auch jetzt überhaupt nicht hier rumlaufen.
Das war mein Gedanke, was mich so abgefuckt hat. Nicht, ich will ihn jetzt nicht als Schuldigen hinstellen. Aber was ich scheiße finde, ist, dass die Ermittler in diese Richtung nicht anständig ermittelt haben. Wenn von Außenstehenden immer wieder so eine Aussage kam mit, es ist schon ein komischer Typ und der ist schon kontrollsüchtig und auch teilweise aggressiv, bislang halt immer nur verbal. Ja, wer sagt denn nicht, dass eben genau so eine Konfrontation irgendwann eskaliert ist und er es war? Was dagegen sprechen würde, wäre, okay, er hatte keine langen blonden Haare, aber Nora auch nicht. Woher kommen die blonden Haare? Dann kam wieder mit ins Spiel, war es vielleicht eine Freundin von Nora? War es vielleicht eine Familienangehörige? Man weiß es nicht, aber diese Haare gehörten auf jeden Fall nicht zu Nora. Und was auch komisch war, diese Formulierung, auch im Gerichtsprotokoll übrigens, sie könnten Jennifer, also dem Opfer, gehört haben. Wo ich mir denke, wie kämpfe ich, dass ich selber meine eigenen Haare in der Hand habe? Ich habe doch dann eher die Haare von meinem Gegenüber in der Hand.
Ja gut, es kann schon sein, wenn es lange Haare sind halt und ich im Kampf bin, dass ich halt, wenn ich da nach oben greife, da halt auch mir selbst mal Haare aushalte.
Wenn dieser Gedanke im Raum steht, es könnten die Haare vom Opfer sein, hey, dann überprüfe ich das. Ich habe doch da die Leiche liegen. Ich habe doch die DNA. Was hält euch davon ab? Seid ihr bescheuert?
Nein, und das ist halt wieder das, wo ich halt sage, das ist halt wieder typisch USA. Nein, die haben sich ja alle schon geeinigt. Okay, die Tochter war das jetzt. Genau. Wir brauchen jetzt hier gar nicht mehr groß Zirkus zu machen. Und das ist halt das, womit ich immer ein bisschen Probleme habe. Wenn ich jemanden nur aufgrund von Indizien verurteile, was man ja machen kann, wenn ich was Vernünftiges in der Hand habe, dann ist das okay. Aber wenn ich merke, okay, gut, natürlich könnte das so gewesen sein, aber es könnte auch komplett anders gewesen sein, dann kann ich nicht so einen Prozess innerhalb von 2 Wochen durchziehen und nach 9 Stunden zu einem Urteil kommen.
Nochmal zu der Dauer des Prozesses sei gesagt, der Prozess an sich dauerte 2 Wochen, aber schau dir mal die Zeitspanne an, wann der Prozess überhaupt begonnen hat und wann sie verhaftet wurde. Ich glaube, dazwischen lang auch mal 3 bis 4 Jahre oder sowas. Hm. Also man hat sich auf jeden Fall Zeit gelassen, um Beweise, Aussagen etc. zu sammeln. Der Prozess selber ging dann aber ja vergleichsweise schnell, wie du jetzt schon sagtest. Und interessant wäre hier noch ein Zitat eines Ermittlers. Auf die Frage, ja, warum wurden denn die Haare nicht untersucht? Sagt er, hätten wir die Haare testen sollen? Im Nachhinein betrachtet, ja, das hätten wir wahrscheinlich tun sollen. Und damit war gut. Da dachte sich dann jeder, okay, das ist ein Schuldeingeständnis und jetzt ist okay. Hä? Ich habe mich dann schon die ganze Zeit gefragt, okay, wurden die nicht irgendwie gesichert, dass man das zu einem späteren Zeitpunkt hätte nochmal nachprüfen können, dass sie überhaupt so lange inhaftiert war, ohne eine erfolgreiche Berufung einlegen zu können? Das hat mich eh total gewundert. So, und dann kommt jetzt mal der Oberhammer, was die schlampige Ermittlungsarbeit angeht. Beispielsweise wurden Fußabdrücke im Flur gesichert. So, und um diese zu sichern und zu konservieren, verwendete die Spurensicherung so eine chemische Produkte, die sie zuvor noch nie verwendet hatte und auch für die Verwendung vorher nicht geschult wurde. So, und einer der Spurensicherungen hat dann später sogar angegeben, dass er eben dieses Produkt vor dem 5. Juni noch nie in seinem Leben verwendet hat. Und zusätzlich hat er gesagt, seit diesem Tag hat er das auch nicht mehr verwendet, weil er nicht glaubte, dass diese Produkte die Beweise effektiv konservierten. Und das wird wahrscheinlich das Problem gewesen sein, dass sie dann mit irgendwelchen Produkten hantiert haben, wovon keiner einen Plan hatte, und dementsprechend unheimlich viele Spuren einfach verfuscht wurden. Ebenso wie die Katze, die da einfach frei rumgelaufen ist. Ich habe auch später noch von einem Hund gelesen, aber ich glaube, der war nicht direkt am Tatort, sondern war halt auch irgendwie im Haus, aber nicht direkt am Tatort.
Ziemlich heftig, ziemlich fadenscheinig teilweise alles wieder. Und das ist natürlich der Knüller.
Ja.
Ich meine, da geht es ja, wie gesagt, um was. Also, ich, ja, ist gut.
Ja, übrigens noch kleiner Fakt am Rande. Interessanterweise hat Irvin der Polizei gegenüber gesagt, dass sie angeblich im Sommer immer nackt schlafen würde. Was ich merkwürdig finde, dass die Tochter eine komplett konträre Aussage bei der Polizei gebracht hat, weil es hätte ihr nichts gebracht zu sagen, ja, sie trägt immer ein großes T-Shirt oder Unterwäsche. Bringt ihr ja nichts, ja, wenn die Polizei dann von einem Sexualdelikt ausgeht. Dann hatte ich noch mir ein paar Gedanken zu dieser Wunde an der Hand gemacht. Man sagt ja, wenn du mit einem Messer auf jemanden einstichst und dabei halt eben auf Knochen stößt, kann es sein, dass du halt mit deinen Händen über die Klinge rutscht. So, und deswegen dachten die, genau so was wäre diese Verletzung. Wie gesagt, sowieso nicht nachvollziehbar, warum diese Verletzung nicht genauer überprüft wurde, wenn sie sich ja so sicher waren. Aber was ich mir dachte, wenn sie wirklich unschuldig gewesen sein sollte, dann gibt es auch eine ganz einfache Erklärung dafür, wenn die Verletzung wirklich von dem Vorabend stammt, aber auf dem Bewachungsvideo bei Walgreens sie halt eine offene Wunde hatte, die gerade blutete. Wie oft habe ich schon eine Verletzung gehabt? Hab irgendwie eine blöde Handbewegung gemacht oder sonstiges und zack ist die Wunde wieder aufgerissen und hat geblutet, als wäre sie ganz frisch. Also da, selbst dafür hätte es eine simple Erklärung geben können. Merkwürdig ist aber trotzdem, warum hat sie sich ständig wieder in so Lügenkonstrukten verwickelt? Warum hat sie jedem eine andere Story erzählt? Das wundert mich hardcore, weil wenn sie es wirklich war, hat sie ja von A bis Z alles komplett durchdacht. Sie hat auch an ein Alibi gedacht. Sie hat überhaupt gar keine Spuren hinterlassen. Aber da soll sie dann auffliegen, weil sie nicht in der Lage ist, sich ihre Geschichte zu merken, wie sie die Verletzung an der Hand sich zugezogen hat?
Wie gesagt, die Frau ist auch etwas suspekt. Ich sage nicht, dass da ein absoluter Engel verurteilt wurde. Das sage ich nicht. Was die so macht, ist auch ein bisschen suspekt gewesen. Auch diese ständigen Erklärungen, ja, das war darum, auch schwierig, aber mit dieser Wunde, wie gesagt, das hätte man gerichtsmedizinisch untersuchen können und der kann dir dann relativ klar sagen, ist die Wunde aufgerissen nochmal, ist die frisch? Mhm. Das kann dir ein guter Arzt sagen.
Richtig. Ja, ansonsten mögliche Verdächtige, die jetzt noch von Nora zum Beispiel auch aufgeführt wurden, war, also ich habe so ein bisschen recherchiert, auch über die Vergangenheit jetzt von Jennifer und so weiter und so fort. Also nachdem sie sich scheiden ließ von ihrem Mann, hat sie wohl kurze Zeit später nochmal geheiratet, war aber in einer, ja, wohl eher auch brutaleren Beziehung. Also der Partner hat sie körperlich angegriffen. Sie hat sich dann aber auch relativ schnell wieder von ihm scheiden lassen. Und Nora berichtet davon, dass ihre Mutter halt auch oft in Bars ausging und auch immer mal wieder Männerbekanntschaften abschleppte. Deswegen hat sie dann die Vermutung geäußert, naja, vielleicht war es einer dieser Männerbekanntschaften. Irvin kann genauso gut eifersüchtig auf diese Männerbekanntschaften gewesen sein, weil die waren ja eigentlich getrennt, hatten aber immer sowas wie Non-Off-Beziehung. Vielleicht kam er damit nicht zurecht, man weiß es nicht. Vielleicht war es aber auch wirklich komplett andere Richtung. Sie hat ja gemeint, sie hat sich irgendwie Feinde bei der Arbeit gemacht. Also es gibt so viele mögliche Anhaltspunkte, in die Richtung hätte man noch ermitteln können, wurde aber nicht, weil man sich einfach viel zu schnell auf Nora als Täterin festgeschossen hatte. Und ja, das kann ich persönlich jetzt nicht nachvollziehen. Ich bleibe bis zum Ende bei der Aussage, sie kann es gewesen sein, ich möchte niemanden beschützen, weil, wie du vorhin schon sagtest, wir wollen eine Mörderin beschützen. Nee, darum geht's gar nicht. Sie kann es gewesen sein, sie kann es ebenso gut nicht gewesen sein. Fakt ist aber, dass das Rechtssystem hier einfach komplett versagt hat und falsch entschieden wurde. Und ja, ich find's merkwürdig, dass sie dann nicht irgendwie, weiß ich nicht, sowas wie eine Haftentschädigung bekommen hat. Stattdessen übrigens dieses Alford-Plädoyer muss ich auch erstmal recherchieren, was das überhaupt ist, weil ich es nicht gerafft habe. Habe ich ja versucht zu erklären. Das Ding war, sie dachte, sie käme dann quasi sofort frei. Kam sie aber nicht. Sie musste dann trotzdem irgendwie nochmal ein Jahr oder sowas danach warten. Und dann auch wieder zu wissen, jetzt habe ich das schon unterschrieben, was eigentlich komplett mir gegen den Strich ging. Einfach nur, um so einen langen Prozess wieder vermeiden zu können. Und dann muss ich trotzdem noch mal ein Jahr warten, bis ich freikomme. Das war wahrscheinlich auch noch mal ein Schlag ins Gesicht. Naja. Gut, ich habe dir auf jeden Fall ein Foto bereitgestellt in der OneDrive. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können sich dieses Foto jetzt auf Instagram anschauen unter @allejahremörder mit OE geschrieben oder auch gerne auf unserer Homepage. Die findet ihr unter allejahremörder.de, Mörder mit OE geschrieben. Dort könnt ihr das Foto anschauen, aber nicht kommentieren. Auf Instagram könnt ihr natürlich kommentieren und eure Meinung zu einem Fall niederschreiben in den Kommentaren. Ja, dieses Foto zeigt Nora und Jennifer Jackson. Du siehst, wie krass jung ihre Mutter aussieht. Sie war ja 39 zum Tatzeitpunkt, sie war 18. Und mehr gibt es jetzt eigentlich nicht zu sagen. Ich habe auch eigentlich irgendwo noch ein Foto ihrer Hand gefunden. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht noch mit dazu hinzufüge. Und da muss man wirklich sagen, sie sah aus, als wäre sie frisch von der Maniküre gekommen, als hätte sie gerade frisch die Nägel hübsch gemacht. Du siehst definitiv nicht so aus, wenn du einen aggressiven, körperlichen Mord mit... Sie hatte ja auch Abwehrmerkmale. Das heißt, sie muss sich gewehrt haben. Dann hätte Nora eigentlich anders aussehen müssen. Auch ihre Hände. Sie sahen aber aus, als wäre sie gerade frisch von der Maniküre gekommen.
Ja, ist alles, wie gesagt, sehr, ist ein bisschen schlecht.
Alles sehr widersprüchlich, alles sehr merkwürdig. Ja.
Gut. Dann suche ich dir mal was Neues raus.
Ja.
Ich habe schon alles vorbereitet. 1977.
Das ging jetzt so zackig bei
ja,
dir.
Ja, ich habe da schon vorgearbeitet.
Okay, also 1977, das hatten wir schon zweimal das Jahr. Wir haben aber auch schon Fallvorschläge, also wird sich da hoffentlich was finden.
Ist notiert.
Super. Dennoch könnt ihr uns natürlich gerne jederzeit eure Fallvorschläge einsenden. Entweder per E-Mail unter contact@aliarenmörder.de, Mörder mit OE geschrieben. Oh, sorry, das ist eigentlich dein Text, Gerb. Ich will schnell durchmachen, weil wir schon so eine lange Aufnahme haben.
Mach nur.
Oder aber über Instagram. Ich habe es ja gerade eben alles schon gesagt. Guckt einfach nochmal in die Podcast-Beschreibung. Da findet ihr alle Informationen, wie ihr uns kontaktieren könnt. Wir freuen uns jederzeit über eure Fallvorschläge. Und über eure Bewertung. Gerne auf Spotify oder sonst wo ihr den Podcast hört. Ihr müsst ja nicht irgendwas schreiben. Es reicht ja, wenn ihr eine Sternebewertung abgibt. Da freuen wir uns sehr.
Gut, ihr Lieben. Dann soll's das auch für diesen Sonntag von uns gewesen sein. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne am Mittwoch mal reinhören bei Ungedings, so ein anderer Podcast. Da geht's deutlich lustiger zu und ohne Mord und Totschlag. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder hier bei Aliare Mörder. Bis dahin. Bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Macht's gut. Bye.